Cinephil, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter.
Herzlich willkommen und Alaaf Peter.
Ja.
Alaaf,
wie geht's
Manu
dir?
Mir geht's tatsächlich seit heute wieder ganz gut, da das blöde Karneval weg ist.
Ja, das freut mich. Bei mir war heute noch Zoch direkt vor der Tür. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist ja jetzt noch der Karnevalsdienstag, das heißt morgen ist ja erst Aschermittwoch. Ja, hast du auch derbe Karneval gefeiert wieder?
Total, wie jedes Jahr. Bin steil gegangen. Nee, ich ja, habe mich wie immer so ein bisschen zu Hause eingekerkert, sag ich mal.
Ja, hast wahrscheinlich genauso viel gearbeitet wie ich.
Nee, schon ein bisschen weniger.
Sehr löblich, sehr richtig. Ja, der Karneval ist uns ein bisschen beim letzten Podcast in die Quere gekommen. Da haben wir die ersten paar Tage, hat sich das kein Mensch angehört, weil wir den, ja, wir releasen immer donnerstags und es war Weiberfastnacht. Ja, habe ich unsere Hörer wohl ein bisschen überschätzt, ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall hat es da keinen interessiert erstmal.
Ja, leider. Aber die Leute haben ja nachträglich noch aufgeholt. Nachgeholt.
Ja, und mir geht's auch jetzt wieder etwas besser. Ich habe mich ein bisschen abgeregt. Ich durfte ja mal wieder nicht in der Jury sein. Es gab so die Möglichkeit, in einer Jury dabei zu sein. Da bin ich jetzt zum fünften Mal hintereinander ja nicht mitgekommen. Da frage ich mich manchmal, warum da andere mit dürfen, die nicht so viel Werbung fürs Magazin machen. Aber hey, ich habe mich abgeregt. Ich sitze jetzt inmitten von Kartons, denn ich befinde mich mitten in einem stressigen Umzug. Also Umzüge sind immer stressig. Ich hasse Umzüge. Willkommen zu Manus Problem-Podcast. Meine privaten Probleme hier. Aber das erklärt auch ein bisschen den Umstand. Wir haben heute mal ein Thema gewählt. Ja, da muss man jetzt nicht so viel vorbereiten. Da können wir ein bisschen so frei von der Seele weg ein bisschen quatschen, was auch ganz gut ist. Ich weiß gar nicht, ob wir nächste Woche aufnehmen können, weil da gerade so die heiße Phase des Umzugs ist. Also es steht momentan sehr, sehr viel an bei mir. Das Album wird jetzt noch gepresst und gedruckt. Mein zweites Soloalbum und solche Geschichten. Und ich habe noch einen Vollzeitjob nebenbei.
Wie kommt das denn?
Ja, den muss ich auch noch irgendwie schaukeln. Keine Ahnung. Also ist kein Jammern, ist nur ein Erklären, dass viel los ist. Und da haben wir gedacht, wir sprechen heute einfach ein bisschen über unsere Sammlung. Denn ne, gerade beim Thema Umzug, ich muss die ganzen Filme verpacken. Das ist neben den Klamotten, die ich habe, also Kleidung, ist das wirklich, macht das die meisten Kisten aus.
Zu Recht.
Wird dir ähnlich sein, ne?
Ja, natürlich, ganz ehrlich. Das ist tatsächlich so, wenn ich dieses Jahr dann hoffentlich irgendwann nochmal umziehen werde, dann wird das auf jeden Fall das Gros sein. Abgesehen von Möbeln und ein paar Büchern, ein paar Schallplatten habe ich tatsächlich, ja, und natürlich Klamotten, ein bisschen was zum Anziehen habe ich ja auch. Ist das tatsächlich so das Gros? Ich habe früher auch immer sehr viel Buch darüber geführt, was ich habe, weil ich auch so einer bin, der immer eine gerne Übersicht hat und weiß, was er noch so auf der Liste hat, was noch gekauft werden muss, weil ich auch so ein Komplettist bin. Das heißt, wenn es um Reihen geht, um Franchises geht, dann muss auch selbst der schlechteste Teil dazu gehören. Es sei denn, das Franchise ist völlig scheiße und interessiert mich nicht.
Wie bei Twilight zum Beispiel.
Zum Beispiel, nee, oder tatsächlich das Conjuring-Universum und solche Schoten. Ja, aber es ist halt tatsächlich das Große. Ich habe halt immer mir Listen geführt, um zu wissen, wie viel ich habe. Mittlerweile habe ich das leider nicht mehr, weil sich das jetzt auch auf sehr viele verschiedene Regale alles verteilt, sage ich mal. Da habe ich jetzt mittlerweile keinen Überblick mehr, aber es sind, glaube ich, über 500 wieder, weil das ja auch immer wieder runtergefahren wurde, weil wir ja verschiedene Medienzeitalter mitgenommen haben.
Ja, da können wir ja gleich nochmal genauer darauf eingehen, wie das alles angefangen hat.
Jo.
Und so ging es da wirklich, als du Buch geführt hast, wirklich nur um die reine Zahl? Oder ist das schon mal passiert? Hast du schon mal einen Film zweimal gekauft?
Du meinst jetzt wie dem Rolf, dass er Blade Runner Trilogy zweimal gekauft hat? Oder?
Blade Trilogy hat
er. Ja, meine ich auch, sorry.
Die Blade Trilogie. Ja, okay, er hat das Kunststück vollbracht innerhalb von 2 Tagen.
Ja.
Auf der gleichen Messe. Die Trilogie zweimal zu kaufen, das ist ein Kunststück. Nee, ich habe, weiß nicht, ich habe letztens Casino nochmal gekauft, weil ich gedacht habe, ich hätte den nicht.
Du hast den auf DVD schon gehabt? Nee, du hattest den im Steelbook schon, oder?
Nee, auf Blu-ray, Emery, ganz normal. Und dann habe ich gedacht, ach komm, liegt für ein paar Euro und hier, ne, nehme ich mal mit, ist ja ein geiler Film. Scorsese mit Joe Pesci und so. Und habe gedacht, ich hätte zu Hause Goodfellas. Ja, jetzt habe ich zweimal Casino und Goodfellas nicht. Also ich hatte Goodfellas mal auf DVD, aber ich habe den nicht auf Blu-ray. Ja. Naja, ärgerlich. Ne? Hätte ich mir vielleicht mal ja, was aufschreiben sollen. Genau wie es Lady Vengeance. Wie heißt der Film nochmal?
Ja, der heißt Lady Vengeance. Wenn du den vom Oldboy
Park Chan-wook. Ja, Park Chan-wook. Genau, Lady Vengeance. Den habe ich zumindest auf Blu-ray und auf DVD. Naja, das passiert schon mal. Aber bevor es losgeht, wollte ich dich noch fragen, was hast du die Woche geguckt?
Diese Woche war ich zweimal im Kino. Ich habe einen Film nachgeholt, den du letzte Woche schon besprochen hattest, den Escape Room. Da kann ich jetzt auch nicht viel beifügen, außer ich fand es sehr interessant, dass so abwechselnd mal in einem Horrorfilm, das ist ja ein Klischee, dass die Figuren in Horrorfilmen eigentlich immer ziemlich dumm sind und auch dumm agieren. Hier müssen sie klug agieren, weil sie ja die Rätsel lösen müssen, um aus diesen Räumen rauszukommen. Das war mal eine nette Abwechslung.
Ja, was ich da auch noch interessant fand, war, dass die manchmal sehr schnell auf Lösungen kommen, die sich aber dann als falsch entpuppen. Das fand ich auch mal ganz witzig.
Ja, und meine Freundin, ich habe mir den mit meiner Freundin angeschaut, die hat was bemerkt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Die haben am Anfang haben sie eine Türklinke in der Hand. Das ist für den ersten Raum. Kannst dich dran erinnern, oder?
Ja, so. Ja, klar.
Und mitten im Film mitten im Film gibt es eine Situation, wo eine Tür keine Klinke hat.
Ach so.
Da hätte die Klinke doch eigentlich zum Tragen kommen können.
Vielleicht, weiß ich nicht.
Also ich fand es halt leider so zwischendurch immer wieder ein bisschen. Also es war sehr häufig war es so, dass die Rätsel viel zu schwer waren oder viel zu blöd waren. Viel an der Nase herbeigezogen, viel hat man sich nicht erschließen können, viel wurde von den Figuren auf gut Glück, sag ich mal, gelöst. Das war so mehr Raten als kluges Erschließen. Ansonsten finde ich halt vor allem auch noch nervig, dass jetzt im Prinzip ein neues Franchise da entstehen soll.
Ja, das Ende hätte man sich vielleicht sparen können. Also super toll ist der Film ja nicht, habe ich ja schon in meiner Bewertung gesagt. Wundert mich jetzt ein bisschen, dass ihr da extra ins Kino für gegangen seid.
Ja, ich mich jetzt im Nachhinein auch.
War dann so der Reiz so groß, sich den anzugucken? Also ich meine,
also ich bin, nicht so ich bin ein verdammt großer Escape Room Liebhaber. Also ich meine, wir waren an meinem Geburtstag vor 2 Jahren, glaube ich, ja, zusammen in einem.
Das hatte die mir danach geschenkt. War ich nie wieder.
Ja, ich muss gestehen, ich glaube ich auch nicht. Aber das
ja, aber du bist ein Riesenfan.
Ja, ich bin insoweit ein Fan, als dass ich das sehr cool fand und dass ich das eigentlich auch nochmal machen möchte. Und wir haben uns jetzt ja auch mehr oder weniger schon dazu verabredet, das dieses Jahr nochmal zu machen, weil ich das schon sehr cool finde. Besonders dann in der Gruppe. Aber ja gut, es hatte jetzt auch keinen Mehrwert. Uns hat vielleicht so ein bisschen die Alternativen gefehlt. Weil diese Woche ist ja auch nur ansonsten noch, was ist letzte Woche noch angelaufen?
Genau, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich komme ja leider gerade gar nicht mehr ins Kino, weil ich hier nur noch mit anderen Sachen beschäftigt bin. Deswegen weiß ich nicht.
Ja, okay. Ja gut, aber ansonsten, ich habe noch einen Film im Kino gesehen, alleine. Den werde ich aber als... Ach komm, den bespreche ich jetzt kurz.
Ja klar, deswegen habe ich dich ja gefragt.
Ursprünglich hatte ich natürlich noch ein paar Filme zu Hause geschaut, aber gut, dann gehen wir jetzt mal auf Weiß, der zweite Mann von 2018 ein, der ja auch bei den Oscars Erwähnung gefunden hat.
Ich weiß.
Das, die Vorlage war ja klar. Du hast den noch nicht geschaut?
Nee.
Echt nicht?
Nein.
Also okay, weil du keine Zeit hattest. Ja, gut. Tu es. Der Film ist gut.
Ach, ich weiß
sehr
nicht.
Sehr gut. Bitte?
Ach, ich weiß nicht. Nein, das ist ein blöder Wortwitz. Ja, ich hätte ihn wahrscheinlich geguckt, wenn ich Zeit gehabt hätte.
Ja, das ist ja ein satirisches Biopic von Adam McKay, der unter anderem Filme wie The Big Short gemacht hat.
Ja.
Und hier geht es um den ehemaligen US-Vizepräsidenten Dick Cheney, der hier wieder fantastisch vom Method-Acting-God Christian Bale gespielt wird. Und es geht halt um Cheneys Bedeutung in der Bush-Regierung, beziehungsweise die unterschätzte Bedeutung. Der Film wirbt ja mit großer Star-Power. Wir haben hier schon einen ziemlich guten Cast mit Amy Adams, die seine Frau spielt, Steve Carell, der Donald Rumsfeld memt, Sam Rockwell, George W. Bush. Und da waren noch ein paar andere namhafte, aber das waren so die drei wichtigsten. Und von denen war tatsächlich Amy Adams mehr als überzeugend. Der Christian war ja auch nominiert für den Oscar als Hauptdarsteller. Ich glaube, Amy Adams hat das nicht erfahren. Ich möchte den Preis jetzt nicht großreden, aber ich möchte nur betonen, dass Amy Adams hier meiner Meinung nach die beste Rolle geliefert hat. Das ist mittlerweile auch tatsächlich so mit, glaube ich, meiner Lieblingsschauspielerin. Also ob es jetzt Arrival ist oder weiß ich nicht. Also die Frau, die liefert eigentlich immer ab.
Mhm, auch als Lois bei Superman.
Ja.
Hast du den denn im Original geguckt?
Nein, habe ich nicht. Den
haben wir. Hast du nicht? Okay, dann frage ich mich, wie du immer die Schauspielleistung denn so gut bewertest, wenn du die Originalstimmen nicht hörst.
Weil da sehr viel über Mimik transportiert wird. Die haben ja Masken.
Ja, über die Maske wird viel transportiert. Das ist ja auch noch so eine Frage.
Nee, über die Maske wird nur die das Optische transportiert.
Ja, ich finde es halt, also nur um da mal meinen Senf zuzugeben, ich finde es immer sehr schwierig, Schauspiel komplett ohne die Originalstimme zu bewerten, weil ich finde das mindestens 50%. Die Intensität, die Art, wie man was sagt, die Akzente, die man macht. Also zum Beispiel Green Book hast du auch nicht im Original gesehen, ne?
Doch, oder? Nee, ja, ich weiß nicht mehr.
Ja, da hat Viggo Mortensen spricht halt diesen italienischen, so diesen New Yorker italienischen Akzent. So diesen Brooklyn-Dings. Das macht er gut. Ist also ein bisschen klischee-mäßig, aber das ist halt auch nochmal so eine ganz andere Sache. Der labert ja nicht einfach nur. In der Synchro wird er wahrscheinlich einfach nur Hochdeutsch sprechen, sondern halt noch so einen Akzent nachmachen. Oder wie es Leonardo DiCaprio in Blood Diamond oder so gemacht hat. Das ist ja nochmal eine ganz andere Leistung, nochmal eine ganz andere Kunst. Deswegen auch Mahershala Ali. Hast du den Green Book gesehen? In Moonlight hast du aber ein Original gesehen.
Ne? Ja, klar.
Okay. Ja, so, da kann man den. Ich finde, das gehört immer dazu.
Ja, ist ja gut. Entschuldigung. Ja, das Problem ist halt...
Du kannst ja was dazu sagen. Ich habe ja nur gesagt so, ich finde, das ist schon ein wichtiger Punkt.
Ja, gebe ich ja auch nicht Unrecht. Der Vorteil ist natürlich, dass solche namhafte Schauspieler durch fantastische Synchronsprecher gesprochen werden. Und vor allem haben die ja dann auch meistens dieselbe Synchronstimme. Nee, aber ich fand besonders in Weiß wurde halt trotz der, oder gerade wegen der krassen Masken, die sie alle hatten, hatte ich wirklich das Gefühl, dass ich über Gestik und Mimik sehr viel von deren Leistung, sag ich mal, erfahren habe. Also die haben sehr viel über Gestik und Mimik halt transportieren können.
Und das halt ja, das, ist eine, das kommt natürlich, das gehört ja natürlich auch dazu. Völlig klar und das, ja. Ich sag ja, ne, aber ich rede ja von 50%. Ich sag ja nicht, dass es komplett ist, aber ja. So gut die Hälfte würde ich schon sagen. Vor allem George W. Bush mit seinem hier komischen Texas oder was er für einen Akzent hat. Das ist doch voll merkwürdig, den Hochdeutsch zu hören, oder nicht?
Hochdeutsch war das auch nicht. Also, das wurde schon ein bisschen angepasst, sag ich mal. Also die haben ja schon ein bisschen...
Hat er so amerikanisch gesprochen? Oh. Das wäre eigentlich ganz geil gewesen. So. Ah ja, Dick, weißt du, ich hätte dich gerne als mein Vice President.
Ja, auf jeden Fall erzählt der Herr McKay, sehr interessant, halt wie gesagt, ja, so eine Art Biopic hier von Herrn Cheney. Es geht von seinen Alkoholproblemen über ein Praktikum in einem Kongress, über die Ernennung zum Stabschef im Weißen Haus, den Posten als Verteidigungsminister unter Bush Senior, bis hin zur Vizepräsidentschaft unter George W. Bush. Das heißt, da wird ein sehr großer Zeitraum abgedeckt. Wir haben hier sehr viel Geschichte, die wir selbst halt auch miterlebt haben, unter anderem halt Anschläge vom 11. September, aber auch Sachen, wo wir halt ne, noch nicht geboren waren, Vietnamkrieg, hier stellvertretend die Bombardierung Kambodschas und die Watergate-Affäre etc. Ansonsten zeichnet der Film ein sehr interessantes, abgründiges und kritisches Bild grundsätzlich der amerikanischen Politik, stellvertretend hier halt an der Figur Cheney, der halt in seiner Regierungszeit so Sachen wie Steuererleichterung für Superreiche den Krieg in Afghanistan und Irak so ein bisschen gefördert hat, unter falschen Voraussetzungen oder falschen Informationen, dadurch so ein bisschen den Terrorismus erstarkt hat. Und halt die Anwendung von Foltermethoden sind halt auch noch ein Thema. So, das Manko dabei ist leider ein bisschen, dass Cheney, also man hat zumindest das Gefühl, dass Cheney hier so ein bisschen als Alleinverantwortlicher dargestellt wird. Also ich muss gestehen, ich hatte vorher auch nicht unbedingt das Wissen, dass der Cheney so eine so große Bedeutung als Vizepräsident hatte.
Ja, weil normalerweise hat ein Vizepräsident ja eben nicht diese Bedeutung und hat gar nicht so viel Macht, ne?
Genau, aber die hat er sich halt auch sukzessive, sag ich mal, angeeignet und viele Sachen halt unter Kontrolle gebracht, was Verwaltung angeht, was das Militär angeht, was die Außenpolitik angeht. Das war dann auch ein interessantes Zeitdokument, sag ich mal. Interessant war halt in dem Zuge auch die Inszenierung, da wir hier viel reale Aufnahmen beziehungsweise ja, Live-Aufnahmen von Präsidenten, Ansprachen etc. hatten. Wir hatten, was die Foltermethoden angeht, haben wir tatsächlich auch wirklich Bilder von Live-Folterungen etc. Also das war so eine Art Mischung aus einem normalen Film und einer Dokumentation. Und halt Wissen, Entschuldigung, geschichtlich schon recht fundiert. Die Erzählung ist dabei nicht plump oder einseitig, weil Cheney hier auch so ein bisschen, man zeigt halt auch so ein bisschen die menschliche Seite, weil er halt auch als Vater gezeigt wird. Man sieht ein bisschen tragische Elemente in seiner Geschichte. Zum Beispiel die Mutter der Frau stirbt, beziehungsweise, das ist nicht so ganz klar, ob das nicht doch eher eine Tötung war. Die Tochter ist lesbisch, das findet dann Einbindung in die Geschichte. Und dann ist auch noch ein zentrales Thema seine gesundheitlichen Beschwerden. Das erfahren wir auch schon relativ recht früh, weil er auch Alkoholprobleme hat. Hatte halt Probleme mit seinem Herzen, hat einen Herzinfarkt, den er überlebt und später wird ihm sogar ein neues Herz eingesetzt und das Ganze ist dann eine interessante, schöne Metapher, weil wir hier einen Sprecher haben, der uns sozusagen seine Geschichte erzählt, denn er hat das Herz eines verstorbenen US-amerikanischen Soldaten erhalten, der in Afghanistan und Irak auch gedient hat und der ihm das Herz gespendet hat, ist halt stellvertretend derjenige, der hier den die Geschichte, sag ich mal, erzählt. Also alles in allem fand ich, war das ein sehr überzeugender und ja, nicht revolutionär, aber der war schon, der hebt sich halt schon in dieser ganzen Biopic-Geschichte, die ja im Moment auch wieder so ein Aufwind, sag ich mal, erlebt in den letzten Jahren, schon deutlich hervor. Also das auf jeden Fall Film, den ich empfehlen würde.
Okay, dann werde ich gucken, dass ich den auch noch im Kino gucken kann. Es klingt ein bisschen voll geladen, also vielleicht zu überladen, wenn du, also was du gerade alles angesprochen hast, was da so drin vorkommt.
Wie lange? Ja, das ist, ja, das Krasse ist halt, die viele geschichtliche Punkte, wie jetzt zum Beispiel Anschläge vom 11. September, da sehen wir im Prinzip eigentlich nur im Hintergrund immer die Fernsehübertragung und dann gibt es einmal, da sitzt gerade halt Stabschef mit ein paar Leuten irgendwo und erfahren halt gerade von den Anschlägen. Das ist eine ganz kurze Szene.
Ja, das muss man jetzt auch nicht nochmal sehen. Das lief ja damals gefühlt 2-3 Wochen, lief ja nichts anderes im Fernsehen. Ja gut, dann schaue ich mir den an.
Tu das.
Ich habe diese Woche aber tatsächlich dennoch Zeit gefunden, etwas zu gucken. Nicht viel, aber immerhin etwas. Ich habe mir The Serpent and the Rainbow gekauft. Die Schlange im Regenbogen.
Von Wes Craven, oder?
Von Wes Craven mit Bill Pullman in der Hauptrolle. Mhm. Ich habe den Film nämlich gar nicht in der Sammlung besessen. Und dann kam jetzt von Koch Media ein neues Mediabook raus, so ein dickes. Ich finde mit einem sehr schönen Cover. Habe schon ein paar Mal gelesen, dass Leute das nicht so schön fanden oder finden. Mhm, mir gefällt das mit diesen psychedelischen Farben. Das passt ja auch zum Thema ganz gut.
Ja.
Und ich habe den ewig nicht mehr gesehen und habe ganz vergessen, wie gut der eigentlich ist.
Mhm.
Und der hält auch heute noch absolut stand. den kann man sich heute sehr gut angucken. Der hat keine schlimmen Alterserscheinungen oder sonst was. Also wer so auf Filme ja, der 80er steht,
der hat... Ist an der richtigen Stelle.
Genau, obwohl der tatsächlich manchmal so ein 70s-Feeling hat, finde ich.
Ja.
Erinnert mich manchmal, vielleicht liegt das auch daran, dass es halt viel mit diesem Voodoo-Zeug ist und mich das so ein bisschen an die Kannibalen-Filme der 70er ja. erinnert. Kann auch daran liegen. Auf jeden Fall eine super Edition, kann ich nur empfehlen. Und ein Top-Film. Habe ich eigentlich schon fast wieder vergessen. Das war schön, den nochmal aufzufrischen. Hat Spaß gemacht.
Ja, cool, du hast ja auch schön bei Instagram das Mediabook ein bisschen präsentiert.
Ganz genau, da habe ich es in die Linse gehalten. Also, ne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr dürft uns auch gerne bei Instagram folgen und natürlich bei Facebook und natürlich unseren Podcast hier auf YouTube. Ich habe dann noch geschafft, endlich mal die zweite Staffel von True Detective zu Ende zu schauen.
Ja.
Ich habe die schon zweimal angefangen. Es lag nicht jetzt an der Staffel, dass die so schlecht ist, dass ich da nicht reinkam oder dass ich das immer wieder unterbrochen habe. Es lag wirklich an der Zeit. Ich habe das immer wieder dann mehrere Folgen am Stück geguckt. Denn die zweite Staffel ist wesentlich besser als ihr Ruf.
Ja.
Ich weiß, warum viele Leute die nicht so gut bewertet haben. Ich habe nämlich als die erste Folge damals rauskam, die habe ich mir direkt besorgt. Dann habe ich mir die angeguckt. Und war auch enttäuscht, weil man noch so dieses Feeling, diese Atmosphäre der ersten Staffel irgendwie so in sich hat. Ja. Die hat man so aufgesogen und die zweite geht ja einen komplett konträren Weg.
Ja.
Ne, spielt komplett woanders, es ist ein anderes Setting, du hast drei beziehungsweise vier Hauptfiguren. Du hast die Detectives gespielt von Rachel McAdams, von Tyler Kitsch, und wie heißt er nochmal, Colin Farrell. Mhm. Und dann natürlich noch den Gangster-Boss, der eigentlich auch ein Protagonist ist, von Vince Vaughn gespielt. Und die macht sich auch selbst, nicht lustig, aber sie referenziert selbst so dieses, Serie mit 8 Teilen, was kann das schon geben? Einmal sogar sehr explizit. Und sie macht sehr deutlich, dass sie anders sein will als die erste. Und ist es auch. Und das hat wahrscheinlich damals viele vor den Kopf gestoßen, mich zu Beginn auch. Dann habe ich sie mir gekauft auf Blu-ray und habe es jetzt endlich geschafft, die zu Ende zu gucken und die ist echt cool.
Ja.
Direkt im Anschluss bin ich dann auf Amazon Prime gegangen und habe mir die dritte Staffel gekauft.
Ich wollte gerade sagen.
Weil dann geht es direkt weiter. Ich hatte richtig Bock. Mahershala Ali spielt ja da mit.
Mhm.
Mit Steven Dorff. Und erstmal ist mir was passiert. Ich suche die Staffel, finde sie, direkt gekauft. Alle 8 Folgen, 23 Euro knapp. Mach die Folge an, ist auf Deutsch.
Ja.
Okay, gut, ne? Will ich den Ton wechseln?
Geht nicht.
Es gibt keinen englischen Ton. Und ich schon total verzweifelt, ja, hab bei Facebook meine Trauer und meine, meine Bedrücktheit kundgetan. Und dann meinte einfach jemand so, hey, komm, versuch doch mal mit dem Kundenservice da irgendwie zu reden. Und es hat sich rausgestellt, es gibt die tatsächlich auch auf Englisch. Und das hat mich natürlich ein bisschen verwirrt, weil normalerweise, ich bin das gewohnt mittlerweile, ne, deswegen sammeln wir ja auch Filme.
Yep.
Du kaufst dir ein Medium und hast halt zumindest Originalsprache und eine deutsche Synchro drauf. Und das heißt meistens Englisch und Deutsch oder noch ein paar andere Sprachen. Und das hat mich total verwirrt, ne, dass bei diesen digitalen Downloads und digitalen Medien das anscheinend nicht immer selbstverständlich ist. Also man hätte da die OV auswählen müssen.
Okay.
Ja, aber Amazon, man kann sagen, was man will, ne? Ist ein Verein, der nicht gut mit seinen Mitarbeitern umgeht, nicht nachhaltig ist und eigentlich ganz schlimme...
Du meinst mit seinen Kunden, oder?
Nee, mit seinen Mitarbeitern.
Okay.
Die sollen unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten müssen.
Ja.
Und deswegen, darf man eigentlich nicht unterstützen, sollte man vielleicht nicht tun aus moralischen Gründen, aber in Sachen Kundenservice, da macht denen keiner was vor.
Mhm.
Innerhalb von ein paar Sekunden hat mich Salah Ibrahim, wenn das sein Name war, sein richtiger Name, er hat das einfach storniert und dann konnte ich die OV kaufen. Jetzt gucke ich gerade die dritte Staffel True Detective im Original und die ist auch ziemlich, ziemlich gut. Spielt auf 3 Zeitebenen und ist ja schauspielerisch und atmosphärisch halt auch wieder ganz weit vorne. Ähnelt ein bisschen mehr der ersten, aber ist doch wieder eine andere Geschichte. Ich mag diese Serie, ist wirklich qualitativ hochwertig, typisch HBO im Prinzip. Ja, gute Sache. Kann ich nur empfehlen.
Ja, schön, weil ich hatte auch schon, erste hat mir sehr gut gefallen und die zweite hatte mir tatsächlich auch deutlich mehr gefallen als so dem allgemeinen Publikum. Also der wurde ja schon fast schon teilweise echt zerrissen und meilenweit hinter der ersten Staffel fand ich auch nicht, nicht der Fall. Ich muss auch gestehen, dass ich mir die dritte jetzt natürlich auch anschauen werde. Da ist nur das Problem, beziehungsweise das wird exklusiv über Amazon, oder? Vertrieben?
In Deutschland bekommt man das über Amazon Prime, ja.
Ja, okay.
Kannst du halt kaufen.
Ja. Grundsätzlich bin ich halt kein großer Fan von diesen Streaming-Geschichten. Ich halte schon lieber als Sammler gern was in der Hand. Und wenn das jetzt nicht ein Jahr dauert, bis das rauskommt, dann werde ich darauf warten, bis die Staffel auf Blu-ray erscheint, weil das sollte jetzt ja auch nicht in allzu ferner Zukunft, sag ich mal, passieren. Das dürfte ja in den nächsten zwei Monaten passieren, oder?
Glaubst du, dass die in den nächsten zwei Monaten rauskommt? Ich bin mir da nicht so sicher.
Nee?
Naja, ich wollte es auf jeden Fall jetzt gucken. Es geht ja nicht, mir geht es ja auch gar nicht darum, dass ich mir die jetzt kaufe und sage, ich kaufe mir jetzt keinen Blu-ray mehr oder so. Ne? Ich habe die ersten beiden Staffeln auf Blu-ray hier.
Ja.
Und die dritte, wenn die halt für einen Zehner ist irgendwo, dann werde ich die bestimmt mitnehmen. Weil ich auch, ja, normalerweise für eine Staffel, die jetzt auch was älter ist, die kostet normalerweise im Laden auch immer noch so 20 Euro auf Blu-ray. Ja. Oder noch mehr. Auf einer Messe habe ich die halt beide für den Zehner bekommen.
Ja.
Da gibt es ja eh die besseren Preise. Deswegen Serie, eine Staffel für 10 Euro finde ich völlig in Ordnung.
Auf jeden Fall.
Und dann werde ich das holen, weil erst wenn die jetzt mal in einem halben Jahr, oder es kann wahrscheinlich sein, dass es noch länger dauert, erstmal rauskommt, kostet die nämlich 25 Euro auf Blu-ray. Und bis sie günstiger ist oder halt dann über Händler, nee, ich will die jetzt gucken, ich gucke mir die an und die paar Euro habe ich dann auch noch. Ich meine, dafür gehen wir arbeiten, damit wir die schön in Filme investieren können und in Serien. Okay, wir sind nicht die Serienfressen, ich weiß, und die Filmfressen, aber das habe ich jetzt geguckt zumindest und gucke ich gerade. Und demnächst werden es auch wieder mehrere Filme sein und Kinofilme auch.
Ja, und demnächst erzählst du uns dann auch, wie du die Staffel komplett gefunden hast, ne?
Das kann ich gerne tun, falls da Interesse herrscht.
Bei dem eben erwähnten Streaming-Portal Netflix, denn wir sind die Netflix-Fressen, sind wir natürlich nicht, aber da erscheinen halt auch derzeit immer häufiger hochwertige Eigenproduktionen. Der Film, den ich geschaut habe, ich meine, das ist keine Netflix-Produktion, aber ich glaube, der wird exklusiv über Netflix geteilt. Das ist der Film Paddleton. Das ist, glaube ich, ein eher unbekannter Film. Der ist aus aktuellem Jahr. Der ist, glaube ich, auch jetzt erst vor ein oder zwei Wochen dort erschienen. Das ist ein Film von Alex Lehmann. Hat nichts mit dem Fußball-Torwart zu tun. Der hat Filme gemacht, die ich nicht kenne. Das ist, glaube ich, auch erst sein zweiter Film. Mark Duplass hat hier das Drehbuch geliefert und spielt gleichzeitig die Hauptrolle neben Ray Romano. Muss ich auch sagen.
Ach, der Comedian.
Oder was? Ja, stimmt. Ja, genau.
Der alle lieben Raymond.
Ja.
Oder was?
Ah, okay. Ja. Die zwei spielen, ist er tatsächlich. Ich habe nochmal gerade verifiziert. Bei Google machen wir noch ein bisschen Schleichwerbung.
Ja, das ist ja das Schöne, dass wir nicht hier von irgendwelchen öffentlich-rechtlichen Sendern gesponsert werden oder so. Wir können hier alles sagen. Wir müssen nicht immer noch sagen, es gibt aber auch Bing und es gibt aber auch das und das. Wir können hier sagen, was wir wollen. Das ist ja das Geile.
Richtig. Und das tut halt auch der Mark Duplass durch sein Drehbuch, denn er hat sich hier einem Thema gewidmet, das nicht allzu häufig, sag ich mal, angefasst wird, denn es geht um Sterbehilfe. Jetzt habe ich das Thema schon mal vorweg gegriffen, ganz kurz zu der Geschichte. Es geht um zwei Nachbarn, die beste Freunde sind. Die haben auch zusammen ein Spiel erfunden, das nennt sich halt Paddleton, deshalb heißt der Film so. Das ist so eine Art Squash mit einem Eimer, in den der Ball reingeschlagen werden soll. So ganz habe ich das Spiel nicht verstanden. Auf jeden Fall, einer der beiden erhält halt Diagnose Krebs. Und das ist leider unheilbarer Krebs. Und er fällt dann im Prinzip die Entscheidung, dass er seinem Leben ein Ende setzen möchte. Und die letzten Wochen, sag ich mal, möchte er halt noch mit seinem Nachbarn und einzigen Freund halt in irgendeiner Form genießen. Das heißt, die spielen halt ihr selbst erfundenes Spiel Paddleton, essen zusammen Pizza und gucken lustige Kung-Fu-Filme. Das heißt, das Ganze wird dann so zu so einer Art Bromance, so einer Buddy-Dramödie. Die ist teilweise echt herzerwärmend, die ist teilweise traurig, die ist teilweise melancholisch.
Also der richtige Partyfilm und Feel-Good-Film des Jahres.
Das ist, glaube ich, ein Film, der sein Publikum nicht groß finden wird. Der ist sehr ruhig erzählt, der hat, wie ich immer gerne sage, der hat leise Töne, aber große Gesten, große Themen, die er bespricht, und das auf eine sehr sensible Art und Weise. Das ist halt das Thema Sterbehilfe und das Thema Freundschaft. Das ist halt ein schöner Roadtrip, den die beiden dann im Prinzip machen, auch wenn sie im Prinzip viel auch nur zu Hause abhängen. Da hatte ich auf jeden Fall am Ende auch eine Träne im Knopfloch. Ja, das ist auf jeden Fall, das ist ein sehr bescheidener Film, sehr kleiner Film. Das ist ein Film, der mit dem Thema Sterbehilfe halt vor allem auch sehr sensibel umgeht. Ich erhoffe mir halt teilweise auch, dass das Thema mal ein bisschen häufiger angebracht wird. Gab es das ja bei Million Dollar Baby schon mal, da hat man das ja Eastwood zum Vorwurf gemacht, dass er da hinten dran noch so eine Art Aufruf, beziehungsweise hat er ja im Prinzip gesagt, so von wegen Sterbehilfe wäre völlig in Ordnung, das hat ja auf große Kritik gestoßen. Darf ja auch im Prinzip jeder so sehen, wie er möchte. Ich persönlich wäre ein Vertreter von Sterbehilfe. Wenn jemand den Wunsch hat zu sterben und wenn der geistig dazu in der Lage ist, sag ich mal, das auch so zu sehen, dann sollte man ihm das irgendwie nicht nehmen.
Ja, das sehe ich auch so.
Ja, wunderbar. Sind wir uns ja einig. Ja, wie gesagt, kleiner Film, kann ich wärmstens empfehlen.
Also, kleiner Film mit großen Gefühlen, große Gefühle, mit großen Gefühlen.
Genau, und die beiden waren auch ziemlich überzeugend.
Okay, ist das denn, um jetzt mal den Bogen zum Thema zu schlagen, ist das denn ein Film, den du dir in die Sammlung stellen würdest? Würdest du dir da eine Emery kaufen oder würdest du ein Mediabook kaufen oder würdest du die 5-Disc Collector's Edition mit dem Director's Cut und dem Producer's Cut und dem Director-Producer's Cut mit 5 Sammelkarten und einem Feuerzeug kaufen?
Und 6 alternativen Enden, ne?
Ja.
Nein, ganz einfach. Das war eine geschlossene Frage. Also ich denke mal, dass der Film irgendwann auf dem Medium findet. Das hat ja der Annihilation hat das ja auch geschafft. Als Netflix-Produktion, ne?
Ja, die reinen Netflix-Produktionen, die kommen manchmal nur in so limitierten Editionen raus, so Stranger Things und sowas. Ja. Und Annihilation hat ja Netflix nicht produziert, die haben die Lizenz gekauft, glaube ich.
Ah, okay. Ja, dann hatte ich da falsche Informationen. Nee, aber ich würde mir den Film maximal auf Amazon kaufen.
Okay.
Ja, weil ich meine, ganz ehrlich, ich bin auch, oder ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich gucke schon viele Filme, die ich auch im Kino, die ich durchaus als gut ansehe, die ich mir wahrscheinlich auch irgendwann nochmal anschauen würde, aber das heißt noch lange nicht, dass ich mir das alles kaufe.
Nee, das stimmt. Ich brauche schon, entweder muss mich der Film begeistern oder es ist so ein Film, wo ich sage, ah, da habe ich jetzt Bock, mir den nochmal unbedingt anzugucken. Und dann gucke ich, ob ich den irgendwo günstig bekomme oder ich freue mich halt wirklich dann auf eine fette Edition. Also zum Beispiel The House That Jack Built oder The Favorite, das wären so Filme, die hätte ich schon gerne nicht nur in der Emery, sondern in einer etwas schickeren Variante.
Ja.
Angefangen hat das Ganze ja, soll ich sagen, so in den 90ern, als wir endlich mal so einen Videorekorder bekommen haben.
Mhm.
Und was hat man da gemacht? Man hat natürlich ein paar VHS-Kassetten gekauft, die damals noch ultra teuer waren. Und dann natürlich auch Filme, Sicherheitskopien erstellt davon.
Das war damals ja noch ein bisschen einfacher als heute, ne?
Genau, man konnte manchmal 4 Sicherheitskopien sogar auf ein Tape packen, mit der Longplay-Variante. Ja. Da habe ich mir einen eigenen VHS-Rekorder noch gekauft. Da hatte ich einen in meinem Zimmer mit meinem Fernseher und da konnte man die beiden verbinden und dann konnte man Sicherheitskopien erstellen. Das war natürlich ein großes Ding damals. Und was hat man sich nicht alles angeguckt, ne? Mein Cousin hatte mal sein Tape mitgebracht von, was war das denn, Braindead? Nee, zuerst war Story of Ricky. Ein japanischer Film, so eine Manga-Verfilmung. Gibt es, glaube ich, auch ein Anime von, aber ursprünglich, glaube ich, ein Manga. sehr brutal, sehr trashig, weil die Effekte sehr billig sind, aber halt ultra brutal und sehr blutig. Hm. Ich war viel zu jung, den Film zu gucken. Ich habe auch nichts verstanden, weil der auf Japanisch war und hatte als Hilfe hatte er nur, ich glaube, chinesische Untertitel oder sowas.
Große Hilfe.
Ja, der war auf jeden Fall sehr dämlich, der Film. Aber dann kamen auch so Sachen wie Braindead und dieses neuseeländische Englisch habe ich dann auch nicht so gut verstanden, aber dafür waren die Bilder halt sehr schön. Also mieser Ton, verrauschtes Bild, keine geilen Farben, aber wir haben die Filme trotzdem gesammelt und die Leidenschaft war ja schon immer da. Wie hat denn das bei dir so angefangen?
Ja, ähnlich, ne? Ich meine, wir sind ja gleicher Jahrgang.
Ja.
Wir haben ja auch beide im Prinzip sind im VHS-Alter aufgewachsen, sind ins DVD-Alter gewechselt und jetzt sogar Blu-ray, wenn nicht sogar UHD. Das war damals auch auf Flohmärkten. Ich kann mich noch daran erinnern, mein Bruder hatte einen gut verdienenden Patenonkel. Da wurde ich zu Weihnachten dann auch immer schön mit VHS-Kassetten, sag ich mal, beschenkt. Das war auch sehr flächendeckend. Die VHS-Sammlung war auch riesig. Ich meine, die hat ja auch deutlich mehr Platz als die Nachfolgemedien, sag ich mal, geraubt.
Ja.
Da sind auf jeden Fall auch schon mehrere hundert Stück dann zusammengekommen. Und das war ja dann auch immer ganz cool mit Exkursionen, mit Fahrten auf Filmbörsen, Messen, Flohmärkte etc.
Ich erinnere mich, wir sind mal zusammen nach Hamburg gefahren.
Genau.
Da war Doug Bradley zum Beispiel.
Genau, ja, das war unsere coolste Fahrt, glaube ich. Da waren ja ursprünglich waren da ja auch noch andere Leute angekündigt auf der Börse, die Autogrammstunde geben sollten. Da war noch der Gunnar Hansen, der Leatherface gespielt hat. Dann war Robert England, der Freddy Krueger gespielt hat.
Ja.
Ich glaube, Kane Hodder war auch angekündigt.
Ich weiß nicht, auf jeden Fall so die ganz großen Ikonen und
genau.
Letztlich war nur Doug Bradley da, was aber auch sehr cool war. Sehr netter, höflicher Kerl.
Auf jeden Fall und der hat uns ja dann auch zum Glück dann kostenlos, das ist ja jetzt auch nicht so üblich, wie wir von Week Out of Hell und House of Horrors und so kennen, kostenlosen Autogramm gegeben auf unsere schicken, damals, bei dir war es ja glaube ich noch aufs VHS-Tape.
Ich habe das englische Hellraiser VHS-Tape, da ist die Unterschrift drauf und dank UV-Strahlen kann man es so gut wie nicht mehr erkennen.
Ah, verdammt.
Naja, es war ein bisschen dumm von mir, das so zu positionieren, dass da die Sonne so gut drauf scheinen konnte, habe ich zu spät dran gedacht.
Ich sag nur Vorhänge. Ich lasse an meine Sammlung kein Licht, nur künstliches Licht.
Ja, da waren ja auch Umzüge dazwischen, die standen ja immer mal wieder anders. Naja, ist auf jeden Fall, ist es mittlerweile so. Aber ich weiß, dass wir da waren, ne? Die Erinnerung. Ich muss nicht alles per Smartphone festhalten oder ist schade, dass die Unterschrift nicht mehr drauf ist, aber die Erinnerung bleibt bestehen.
Ja, und abgesehen davon haben wir, glaube ich, auch noch ein paar coole Videoaufnahmen, die hier irgendwo bei mir noch zu finden sein dürften. Auf jeden Fall waren das immer coole Exkursionen, die wir da hatten und wo wir dann auch massig an neuen Filmen uns geholt haben. Und ich weiß gar nicht, sind wir auch mal zusammen ins Ausland nach Holland oder so gefahren?
Ich war auf jeden Fall ein paar Mal in Maastricht. Ich glaube, wir waren nicht zusammen.
Okay.
Also in Maastricht war ich mal. Ich war auch mit Kollegen ja häufiger mal in Belgien im Urlaub.
Ja.
Und das war aber auch schon dann DVD-Zeitalter. Das war das Schlimme früher. Also gerade für jemanden wie mich, der halt damals schon gerne im Original geguckt hat. Ich musste ja zwei Tapes kaufen. Also das englische Tape zu bekommen, erstmal waren die britischen Tapes sauteuer.
Ja.
Ansonsten halt nach Holland fahren. Da gab es sie dann auch ungeschnitten. Also es war noch schlimm, dann irgendwie oder schwierig, Sachen ungeschnitten zu bekommen. Jetzt aus dem Horrorbereich. Das war nämlich so, dass eigentlich die Horrorfilme haben mich angetrieben, so zu sammeln.
Ja.
Diese ganzen Freitag der 13. Mhm. und Nightmare on Elm Street und Halloween und so. Das waren so die Filme, die das sind ja so Reihen mit mehreren Teilen und dann ja, ich muss die komplett haben und dann fängt man an, ach, den Film, ach, der ist schwierig zu bekommen, ach, Braindead und ach, hier tanzt der Teufel. Da gab es ja noch diese Gerüchte damals, dass da echte Leichen drin wären und so ein Quatsch. Mhm. Also so habe ich zumindest in den 80ern mal gehört. Und dann den zu besorgen und dann gab es dann gab es noch einen Unrated Cut von Scream, bis man den irgendwo bekommen hat. Naja, dann musste man halt lang fahren, weit fahren meistens. Und wie gesagt, wenn man Deutsch und Englisch haben wollte, die Tonspur, dann brauchte man einfach mal zwei Tapes. Was echt hart war. Ja gut, deswegen war die DVD schon, muss ich sagen, für mich als Sammler schon eine absolute Bereicherung, weil erstmal das Bild- und Tonmaterial sich nicht verschlechtert und dann, dass du zum ersten Mal hattest, dass du so zwischen Sprachen wählen konntest. Mhm. Das war für mich total super und dann auch noch Bonusmaterial, das fand ich am Anfang auch noch sehr, sehr Mehrwert. Interessant. Ja, genau. Ja. Aber das war ganz selten, gab es bei VHS teilweise auch, dass es hinter dem Film, nach dem Abspann, noch irgendwie entweder so Bloopers, ein Blooper-Reel gab oder irgendwie so, ja, manchmal noch irgendwie Trailer oder ein Making-of. Ja,
die kamen aber häufig selten. Auch davor, ne?
Die Trailer manchmal auch das. Ja, Trailer schon, aber zum Beispiel, ich weiß, wo war das denn bei, bei Very Bad Things zum Beispiel, da gab es, glaube ich, auch nach dem Abspann noch irgendwie so ein Making-of und Interviews und sowas. Ah, okay. Aber das war sehr, sehr selten.
Ja. Ich muss gestehen, ich habe jedes Mal mit Liebe immer mehr Filme gekauft. Ne? Also mittlerweile bin ich auch nicht, ich bin nicht mehr auf Quantität aus, das war eine Zeit lang, glaube ich, mal so. Da wollte ich einfach alles und jeden Film haben, den ich kriegen konnte und das möglichst günstig. Mittlerweile geht es mir gar nicht um Quantität, mir geht es um Qualität, mir geht es darum, die Filme auch in bester Ausführung, sag ich mal, zu haben. Also es gibt ja auch so bestimmte Filme, die man über die Jahre hinweg immer wieder ausgetauscht hat. Ne? Zum Beispiel, wir hatten Evil Dead eben angesprochen, da ich ja auch so, oder wir beide, glaube ich, ja auch so Komplettisten sind. Ne? Das heißt, von Evil Dead 1 über Evil Dead 2, über Army of Darkness bis hin zum Remake sollte dann auch alles vorliegen, weil das ja auch alles gute Filme sind. Dann auch gerne in den schönsten, unterschiedlichsten Ausführungen. Dann sieht das auch nicht so ganz so langweilig aus, wie wenn dann 4 Emirates oder 4 Mediabooks nebeneinander steht.
Ich sag mal, ganz ehrlich, von Hellraiser, ich habe ja schon angesprochen, ich habe dieses US-Tape, dann habe ich die DVD-Tinbox, erster und zweiter Teil, dann habe ich die DVD-Vierer-Box, die in so einem Würfel drin ist.
Ja.
Dann habe ich das Mediabook von Teil 1, Mediabook von Teil 2 und ich habe die Arrow-Version immer noch original eingepackt, die Erstauflage, also die Trilogie.
Ja.
Und also das ist ein Film genau wie Evil Dead, den habe ich noch auf Tape, ein schönes NTSC-Tape mit einem Booklet in einer ganz besonderen Verpackung. Und den habe ich auch noch auf DVD, das Ami, die Ami-DVD habe ich noch und ich habe den mehrfach auf Blu-ray in verschiedenen Varianten, im Steelbook, in einer Dreier-Collection. Also es gibt so Filme, ein paar Filme habe ich tatsächlich in mehrerer Ausführung. Ja.
Ganz schön dekadent, oder?
Ja, aber es gibt ja noch viel freakigere Leute. Es gibt ja Leute, die sagen, ey, Dawn of the Dead ist mein Lieblingsfilm und die holen sich jede Variante davon.
Ja.
Das oder, ist dann schon krass. Ja.
Oder die Halloween-Fans, die dann Cover A bis Z sich im Mediabook kaufen.
Ja, das gibt's alles. Also so verrückt bin ich dann nicht, weil mir dann die Kohle doch zu schade ist. Dann hole ich mir lieber für das Geld noch andere Filme, auch in schönen Varianten dann meistens.
Also ich habe, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr habe ich angefangen zu gucken. Es gibt ja dann auch so, ne, wenn wir jetzt mal nicht nostalgisch sind, sondern wenn wir uns mal die modernen Filme anschauen, dann gehe ich im Moment dran und ich gucke mir dann halt an, ja, was waren so die Highlights des Jahres oder beziehungsweise was waren so die Filme, die mir besonders gut gefallen haben und die hole ich mir dann tatsächlich auch oder versuche ich dann zumindest auch immer in besonderen Editionen zu holen. Das ist leider auch immer etwas schwierig, zum Beispiel A Beautiful Day beziehungsweise You Were Never Really Here beispielsweise. Da muss man entweder nach Frankreich nicht fahren, aber dann bei Amazon Frankreich das Steelbook bestellen oder man muss nach Südkorea, um da eine aufwendige Edition, sag ich mal, zu holen, weil du das in Deutschland kriegst du solche Filme dann häufig nur in der MRA, was halt sehr schade ist, weil dann halt auch das Bonusmaterial sehr niedrig ist. Der Inhalt ist natürlich so, was den Film angeht, der ist dann qualitativ wahrscheinlich ähnlich, wenn nicht sogar komplett gleich, aber es hat halt für mich und für uns auch so einen Mehrwert, dass man das ausstellen kann, dass man das drapieren kann und ja, dass man was Schickes, Schönes in der Hand hat. Und das, die unterscheiden sich ja dann auch immer in coolen Artworks. Die Arrow-Geschichten aus England, die haben auch immer sehr fantastische Artworks, teilweise ja extra Künstler beauftragt für alte Filme.
Ja.
Neue, sag ich mal, Cover zu entwickeln.
die haben auch immer eine sehr gute Bildqualität, weil die meistens von den jetzt für die Blu-ray-Varianten oft so ein 2K-Abtastung noch machen.
Ja.
Bei so Filmen aus den 70ern oder 60ern und so. Und die haben wirklich sehr schöne Editionen. Ich erinnere nur da an die, ich habe so ein paar Filme von Argento und auch Dawn of the Dead und Lucio Fulci-Sachen. Die mit 4 Cover-Varianten kannst du die hinstellen und da sind dann irgendwie alle Schnittfassungen des Films, beste Qualität bis dato, die es gab und noch massenweise Bonusmaterial. Also wirklich von Dokumentationen über Interviews, Making-ofs und noch Sammelkarten und weiß ich nicht was. Das sind echt sehr, sehr coole Sachen. Also Arrow, die mag ich schon sehr, sehr gerne. Die haben fast immer die geilsten Edition, weil die auch sich um sehr gute Filme kümmern.
Ich glaube, so das deutsche Pendant dazu ist Koch Media. Also zumindest hat Koch Media in den letzten Jahren schon. Nein, sorry, ich meine gar nicht Koch Media. Koch Media finde ich ist so mein Lieblingsdeutsches Label, aber ich meinte Turbine.
Ich wollte gerade sagen, Turbine hätte ich eher genannt. Ja. Genau.
Wobei Turbine ist für mich auch so ein zweischneidiges Schwert?
Weiß ich nicht. Warum?
Weil deren Preispolitik schon interessant ist.
Blues Brothers habe ich mir nicht geholt, weil der viel zu teuer ist.
Ja.
Diese erste Auflage war über 50 Euro.
Ja.
Das ist mir dann für einen Film, obwohl ich den liebe, war es mir dann zu viel. Da reicht mir dann die Amaray, die ich hier habe. Da ist auch der Director's Cut drauf und synchronisiert brauche ich den eh nicht. Von daher...
Ja, aber es ist halt, wir haben die ja auch schon auf der einen oder anderen Messe, sag ich mal, ihren Stand besuchen können.
Ja, klar.
Und da fand ich es halt auch interessant, dass die da preislich teilweise höher lagen als manche Online-Händler oder Händler des Vertrauens.
Ja, die, wie soll ich sagen, die packen auch sehr viel Herzblut da rein, aber auf das machen Fall. Halt, das machen andere Labels auch. Nicht alle, aber halt schon einige. Wir können ja mal ein paar aufzählen. Es ist für mich immer so ein bisschen schwierig, weil ich habe ja schon mal für einige gearbeitet.
Ja.
Ne? Nicht, dass mir da jetzt irgendwie Politik unterstellt wird. Ich habe für ein paar Anbieter, wie soll ich sagen, ein paar Labels, habe ich halt mal Media-Book-Texte geschrieben und auch ein paar Audiokommentare eingesprochen. Ich bin zum Beispiel großer Fan von Wicked Vision.
Mhm.
Für die habe ich jetzt gar nicht so häufig gearbeitet und es liegt auch nicht daran, dass man sich mittlerweile ganz gut kennt. Ich kaufe mir die Sachen, ich kriege da auch nicht irgendwie das geschenkt oder ich werde nicht bezahlt dafür, dass ich das sage, aber ich möchte das Label wirklich mal jedem empfehlen, jedem wirklichen Filmfreak, weil die holen sich so ganz nischige Filme, also zum Großteil zumindest, wie zum Beispiel Jean Roland Collection, da habe ich ja letztes Mal schon von gesprochen. Und die haben auch We Are The Flash in einem Mediabook rausgebracht. Die bringen pickepackevolle Mediabooks mit allem, was es an Bonusmaterial zu den Filmen gibt, plus Audiokommentare und dann die bestmögliche Bildqualität, meistens von Filmen, die man sonst gar nicht bekommt und die halt sehr nischig sind und halt was älter sind.
Die haben auch teilweise ein paar nette Hammer-Geschichten rausgebracht, also aus dem Studio Hammer. Viel, also Frankenstein, Dracula etc., so die abseitigen. Und ansonsten hier vom, wie heißt er, Del Toro, Guillermo Del Toro beispielsweise, The Devil's Backbone.
Das ist eine wahnsinnig gute Edition, die würde ich auch sogar nochmal einzeln hervorheben wollen.
Devil's Backbone?
Ja, mit Die Brut eigentlich.
Genau. Ja, Die Brut ist schon fantastisch. Also was sie da von der Grafik her, von dem Luminisieren gebracht haben, das ist schon fantastisch.
Ja.
Ansonsten die Scanners wollte ich mir auf jeden Fall noch holen, die Trilogy.
Ja, das ist da harre ich immer so ein bisschen.
Wegen der...
Ja, weil der erste... Ja, weil der erste ist halt super. Ja. Die anderen beiden sind halt nicht so dolle.
Ja.
Deswegen ist halt so schwierig, diese Preis-Leistung wegen der anderen beiden. Und ich habe halt schon so eine DVD-Tinbox mit allen dreien drin. Deswegen weiß ich nicht. Ich meine, ich weiß, dass sich das natürlich bei Wicked lohnt. Ich weiß, ich habe auch die 7 Pranken des Satans und so. Und ich meine, selbst die Rückkehr der Zombies, ne, das ist ein Schrottfilm. So, ne? Brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Aber das ist halt schon cool, auch so komischen Filmen und so merkwürdigen, weirden Vertretern so ein Forum zu bieten. Das ist schon ganz cool. Dann haben wir noch Thesis zum Beispiel oder die Todeskarten des Dr. Schreck.
Ja.
Super Filme. Also das ist ein Label, da lohnt sich definitiv mal ein Besuch auf einer Messe oder halt im Wicked Vision Online Shop. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass ich nicht bezahlt werde dafür. Ich bin einfach Fan. Und ja, natürlich von Alex de la Iglesia haben sie Crimen Perfecto, ein verpecktes Verbrechen. Definitiv mal kaufen und sich das schöne Booklet auch mal durchlesen.
Ja, nicht nur, weil du es geschrieben hast, sondern auch vor allem den Film schauen, weil das ein echt geiler Film ist.
Der Film ist wirklich cool. Ich sage das wirklich nicht nur, weil ich da habe ich tatsächlich mal mit denen zusammengearbeitet. Aber ich bin, ne, wir sind beide Fans des Regisseurs. Und der Film ist schon einer der geilsten von ihm, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Der hat alles. Vor allem geilen Witz und geile Figuren. Ja. Ansonsten muss ich sagen, aufgeholt hat für mich auch Studio Kanal.
Oh ja.
Was die im Moment so rausbringen. Da
John Carpenter?
Genau, boah, meine Fresse. Also ich meine, du hast dir ja, glaube ich, die Digipacks geholt, ne?
Ich habe mir diese dicken Boxen aus England habe ich mir geholt, The Fog und Escape from New York.
Ja, da ist ja noch der Soundtrack bei, Booklet.
Ey, da ist alles Mögliche. Ich habe die noch nicht ausgepackt. Ich habe mich nicht getraut.
Richtig? Aber oft,
nee, ich habe noch nicht ausgepackt. Aber da sind super viele Sachen drin.
Okay, erst in der neuen Wohnung, ne?
Ja, wahrscheinlich. Dann wollte ich mir noch They Live holen und der Prince of Darkness habe ich halt in so einer MRA. Aber der wird sich eigentlich auch noch mal lohnen. Weil ich bin noch so ein Freak, also das sowieso, ne, aber halt noch so ein Freak, dass ich mir zum Beispiel die deutsche Variante gar nicht gekauft habe, weil da nämlich die Klapperschlange draufsteht und ich will Escape from New York da draufstehen haben. Genau wie bei Sie leben. Ich will, dass da They Live draufsteht.
Das ist aber, glaube ich, der Fall. Also ich habe mir...
So wurde es aber nicht angezeigt.
Ja, aber die haben so ein Pub-Inlay, was da drüber liegt. Da steht der deutsche Titel drauf, darunter auf dem Cover selbst, auf dem Steelbook selbst. Also ich weiß nicht, wie das bei den Digipacks ist, aber bei den Steelbooks ist es so, da ist der Originaltitel drauf.
Ja, okay, aber die Steelbooks sind mittlerweile sehr, sehr teuer. Und ja. Okay, aber wo es definitiv nicht der Fall ist, ist bei Thor Ragnarok. Der heißt hier Tag der Entscheidung und ich habe das Steelbook, ist echt schön, aber es steht Tag der Entscheidung drauf und das ärgert mich ein bisschen. Ja. Und bei Der Weiße Hai ist ein schönes Steelbook. Ich hätte gerne, dass da Jaws draufsteht. Aber das sind nur meine Sammlermacken. Meine Fanmacken.
Ja gut, aber ich meine, da haben wir ja einen schönen Händler, beziehungsweise einen Online-Händler in England, wo man die Sachen halt dann auch ziemlich preisgünstig teilweise bestellen kann, um das dann halt zu umgehen.
Ja, Savi, natürlich.
Richtig.
Kenner schmunzeln.
Also ich glaube, mittlerweile ist Savi bei mir die Nummer 1 unter den Online-Händlern, also Online-Portalen, wo ich bestelle.
Ja, bei mir auch. Ich versuche halt nicht so viel zu machen, aber ja, immer wieder komme ich halt auf die zurück, weil die Preise in England auch gut sind. Und ich brauche ja jetzt nicht unbedingt immer die Synchro und ich finde die Editionen in England teilweise auch geiler und die macht oft geilere Cover. Ich weiß, also wenn ich jetzt so in meine Sammlung hier reingucke, in mein Regal, sehr viele Mediabooks drin. Ne? Da gab es ja vor ein paar Jahren so einen richtigen Boom. Ich weiß, es gibt immer mehr Leute, die sich irgendwie davon abwenden. Wie sieht es bei dir da aus? Was sind so die Editionen? Es gibt ja Leute, die sagen, ey, ich sammle nur Steelbooks, ich sammle nur Mediabooks und jetzt sind die VHS-Versionen total im Kommen. Wie sieht das bei dir aus? Also bei mir ist alles sehr, es ist je nach Film, also je nachdem, was es gibt und ich bin da sehr
flexibel.
Also, flexibel, genau. Ich sammle nicht nur eine Sache.
Ja, das ist bei mir genauso. Worauf ich tatsächlich achte, ist zum Beispiel bei der Carpenter-Geschichte. Da war es mir wichtig, dass ich alle Carpenter-Filme in der gleichen Edition habe. Weil, also ich habe mir jetzt ja alle Steelbooks geholt und die sehen halt nebeneinander alle perfekt aus. Wenn ich jetzt alle Digibooks geholt hätte, die würden halt nebeneinander auch perfekt aussehen. Innerhalb von Franchises ist es mir dann egal. Da bin ich sehr gerne abwechslungsreich. Ich habe sehr gerne Mediabooks, die sammle ich besonders gerne. Steelbooks sind okay. Da gab es ja vor den Mediabooks einen großen Steelbook-Wahn, Hype. Ansonsten halt habe ich auch sehr gerne noch ganz andere ausgefallene Editions, wie zum Beispiel von Park Chan-wook habe ich zwei sehr schöne Editions. Einmal von die Taschendieben beziehungsweise The Handmade. Die ist fantastisch. Da ist noch ein Manga drin. Der Film ist auf meinen Medien drauf. Also auf DVD und auf Blu-ray. Das ist ja mittlerweile ist das ja auch gang und gäbe, dass bei allen Sondereditionen neben der Blu-ray auch noch die DVD drauf ist.
Ja, man darf gar nicht unterschätzen, wie viele Leute noch nur DVD-Player haben, ja. Weil DVDs werden noch sehr viel verkauft. Ist die Box denn auch handmade, oder?
Das wäre, glaube ich, dann nicht erschwinglich gewesen. Aber die ist hochwertig. Das ist, die hat vor allem, das ist im Prinzip ein riesiger Schuber. In der ist halt eine Emerald drin und ein Fotobuch ist drin. Das ist gar nicht das Manga. Und dann halt auch so eine schöne doppelte Postkarten. Die habe ich tatsächlich noch nicht mal aufgemacht, habe ich mich noch nicht getraut. Die ist auf 2000 Stück limitiert. Und das Cover gefällt mir halt sehr gut, der Film natürlich sowieso. Und von Oldboy habe ich mir halt die Ultimate Edition geholt. Die ist, glaube ich, jetzt abgesehen von so Collections wie Kubrick, James Bond oder Spielberg, ist das schon mit Abstand das Größte, was ich habe. Weil die ist halt, dann nimmst du zwei Mediabooks, nimmst die, legst die übereinander und dann nochmal drei in der Reihe. Und dann hast du in etwa die Größe von dem Ding. Ah ja, genau. Und dann habe ich letztens, das wollte ich mir unbedingt holen, Psycho 1 bis 4 von Turbine.
Tja.
130 Euro. Da war dann aber auch zumindest der Inhalt war relativ umfangreich. Vor allem, weil dann halt auch, abgesehen von Teil 1 bis 4, das scheiß Remake war dabei. Das absolut unnötigste Remake. Aber dazu sagen wir, glaube ich, in einer späteren Podcast-Folge mal was zu. Da ist noch eine Miniserie bei, ich weiß nicht mehr genau, wie die
hieß. Die TV-Serie damals.
Genau.
Die hieß, glaube ich, sogar Bates Motel oder so. Ähnlich wie die jetzige.
Ja, genau, ähnlich. Deshalb war ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Und da ist viel drin mit Poster etc.
Auch ich hadere mit mir noch.
Ja, aber hast du das Ding mal gesehen live? Ja, ne?
Nee, nur über Bildschirm.
Okay, das ist riesengroß, das Teil.
Ja,
das ist unfassbar. Ich weiß gar nicht, ob das, ich glaube, das passt gerade so in so ein Klappern-Regal rein.
Dieses, also ich habe hier den Kallax.
Meine ich ja. Klappern ist ein Sofa.
Kallax. Ja, okay.
Genau.
Ja, ich weiß nicht, ich hadere noch. Ich denke mal, dass die nicht so schnell vergriffen sein wird, gerade weil der Preis so hoch ist.
Ja.
Das ist ja auch manchmal das Problem, denn man kauft so Sachen, dann weiß man nicht und manchmal steigen die im Wert, weil die vergriffen sind.
Ja.
Das ist ja auch noch so eine Sache. Ich weiß, hast du irgendwelche Editionen, wo du sagst, oh, das ist jetzt total im Wert gestiegen oder die ist jetzt echt ziemlich wertvoll mittlerweile oder das ist das mein wertvollstes Stück?
Es gibt die eine oder andere Edition, die mir persönlich sehr wichtig ist. Das ist halt zum Beispiel die Timbox von Hellraiser, weil da das Autogramm von Doug Bradley drauf ist. Die wird halt auch niemals verkauft werden. Dann habe ich ansonsten noch von einem Kollegen, dem Nico, eine Freitag der 13. Tinbox aus den USA aufgekauft, zu einem Spottpreis damals fast. Die mittlerweile, genau, das ist mittlerweile die teuerste, glaube ich. Die wird nämlich tatsächlich für $300 bis $500 angeboten.
Wow.
Also darunter kriegst du das auf jeden Fall nicht. Okay. Aber bei der Freitag der 13. Box ist beispielsweise der große Nachteil, dass Teil 4, 9.
Die sind alle R-rated.
Genau, genau.
Das ist das Problem.
Ja.
Man würde ja auch gerne endlich mal die Unrated vom 7. Teil sehen oder sowas.
Ja.
Wäre halt schön, aber
ja.
Wird es wohl nicht geben.
Ansonsten, ich habe halt ein paar sehr schöne, hier, Hallervorden, die Collection von Turbine, die ist mir noch sehr wertvoll, für mich sehr wertvoll. Da sind 12 seiner besten Klamauk-Filme drin.
12 der besten?
Ja.
Krass. Es wird nicht mal ein guter einfallen. Aber
ja, komm. Das ist mein Guilty Pleasure, einverstanden?
Ja, ich weiß. Ja. Ich spiele da nur immer gerne wieder drauf an. Obwohl die der Doppelgänger ist, glaube ich, lustig.
Ja, auf jeden Fall. Aber ansonsten das Alien-Eck. Das schön beleuchtet ist. Das hatte ich letztens auch bei Instagram gepostet. Ich glaube, das kriegst du mittlerweile auch nicht mehr. Da gibt es jetzt ja eine Neuauflage. Da sind, glaube ich, auch die Prometheus und der zweite halt drin.
Covenant,
danke.
Also einer beschissener als der andere.
Ja, genau. Deshalb, ich meine, die braucht man halt so oder so nicht. Da habe ich halt 1 bis 4 drin auf Blu-ray, DVD, beleuchtetes Alien-Eck. Das sieht schon schön aus. Und das Lustige ist, ich habe mir das damals, ich war ja 2011, war ich für ein halbes Jahr in den USA. Und das Erste, was ich in Deutschland gemacht habe, war, ich bin in einen scheiß Saturn in St. Augustin gefahren, um mir diese Box noch zu sichern, weil die auch, glaube ich, ein oder zwei Wochen später komplett ausverkauft war. Und das war das Erste tatsächlich, das Wichtigste, was ich nach der Rückkehr in Deutschland gemacht habe.
Ja, mittlerweile geht das ja mit dem Ausverkauf noch viel schneller.
Ja.
Weil online, die Leute grasen alles ab in der Hoffnung, dass irgendwie, wenn die Limitierung relativ niedrig ist, ist auch egal, wie schrecklich der Film ist, Beispiel Terrifier, da wird einfach aufgekauft, um dann irgendwie das Mediabook für einen doppelten Preis zu verticken. Ja. Bei mir in der Sammlung ist es, glaube ich, ich habe diese VHS-Version von Summer of 84. Die habe ich einmal geholt. Ich glaube, die ist im Preis direkt sehr, sehr gestiegen, weil die auch nur sehr, die war unter 2000 limitiert, also ja, auf 1984.
Passt.
Die war sehr schnell. Dann Train to Busan, weiß ich gar nicht mehr, ob das Mediabook noch so hoch im Preis ist. Also ich habe es auf jeden Fall.
Ja. Das ist es, glaube ich.
Das ist damals total durch die Decke gegangen, weil das alle haben wollten. Und dann kam irgendwann aber ein Steelbook. Dann diese Arrow-Variante, von der ich gesprochen habe, von Hellraiser, die ist immer noch eingepackt. Ich glaube, die ist nicht mehr so viel wert, aber die, ich habe die für 50 Pfund, 55 Pfund gekauft und ich habe die zwei Wochen später auf einer Messe gesehen für 200 Euro, weil sie ausverkauft war.
Ja.
Das ist völlig verrückt. Dann Watchmen habe ich mir diese Ultimate Edition geholt. Die ist super breit. Da sind alle Varianten des Films drin und unter anderem eine Variante, wo halt alles drin ist, also der Unrated Director's Cut plus, dass der Anime drin ist. Also im Comic ist das so, dass halt jemand im Comic ein Comic liest und das haben die dann auch in den Film integriert. Da gibt es einen animierten Film von.
Ja.
Und das ist auch integriert. Der geht, ich glaube, dreieinhalb Stunden dann. Mega geile Edition. Ist mir leider einmal hingefallen, so einen kleinen Kitchen an der Ecke. Habe ich für 50 Euro damals aus USA bestellt. Und als mir dann diese Kitsche da reingekommen ist, habe ich gedacht.
Erst mal geweint, oder?
Er ist wirklich, ich habe fast angefangen zu heulen, wie so ein kleiner, dicker Junge, dem ein Eis hingefallen ist. Ja. Aber das könnte ich auch sein. Aber es war gefühlt das Gleiche. Naja, und dann habe ich kurz online geguckt, also es ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, habe online geguckt, gab es die nicht mehr. Und dann habe ich die Preise gesehen, da war es schon bei 150 bis 180 Euro.
Ja, ekelhaft.
Also die ist gar nicht mehr zu bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, was man da heutzutage für aufrufen könnte. Das ist so mit das Wertvollste. Ich habe noch diese, merke ich gerade, sehe ich gerade die Hardbox von Della Morte Dell'Amore.
Ja.
Die habe ich ganz regulär gekauft. Die gab es noch lange zu kaufen. Und mittlerweile ist sie auch so bei 90 Euro. Also ist
die Hardbox,
Wert,
krass.
Ja, diese Hardbox von 84 Entertainment. Die ist, ja, wie gesagt, also mit 90 Euro ausgepackt bei 90 Euro. Ne? Also OVP ist die, glaube ich, noch, liegt die noch drüber. Ich habe sie ausgepackt, weil ich den Film irgendwann nochmal geguckt habe. Und der ist sie ja im Wert, also mehr als das Doppelte.
Gestiegen.
Ja, mittlerweile. Ansonsten mag ich halt diese Arrow-Version und halt diese Studiokanal-Sachen von Carpenter.
Ja.
Und natürlich, was einen besonderen Wert hat, sind die Mediabooks, für die ich halt Texte geschrieben habe und Audiokommentare gemacht habe. Das sind mittlerweile ein paar. Nicht ja, ganz so viele wie bei anderen Kollegen, aber naja, ich habe auch noch anderes zu tun.
Ja, kommen ja bestimmt auch noch ein paar dazu.
Ich muss sagen, dass dieses, dass der Aufwand dafür sehr hoch ist. Du musst dir die Filme, guckst du dir ein paar Mal an, dann der Rechercheaufwand ist sehr hoch und dann je nach Auftrag werden schon so um die 20.000 Zeichen erwartet und das ist, naja, kommt auf den Film drauf an, aber das kann schon manchmal sehr viel und sehr anstrengend sein und das artet manchmal in mehr Arbeit aus als Vergnügen. Deswegen werde ich das wohl ein bisschen zurückschrauben. Ich habe allerdings jetzt 3 oder 4 Audiokommentare gesprochen. Das macht definitiv mehr Spaß.
Ja. Es gibt leider auch einen ganz kleinen Nachteil beim Sammeln, was vor allem so Franchises beziehungsweise unfertige Reihen angeht, wo man von vornherein weiß, da erscheinen auf jeden Fall noch Teile. So zum Beispiel die James-Bond-Filme. Da hatten wir jetzt ja vor einigen Jahren das 50-jährige Jubiläum. Und da gab es dann halt auch schon eine fette Box zu kaufen, die ich mir dann geholt habe. Das waren so zwei, ja, weiß ich nicht, im Prinzip so ein Schuber mit zwei riesigen, langen, gezogenen Mediabooks, wo halt alle Filme bis dato, bis auf Sag niemals nie, weil der nicht von MGM ist und nicht offiziell in die Bond-Reihe gehört, und Casino Royale, der erste mit Peter Sellers und David Niven.
Mhm.
Aber ansonsten sind halt alle Teile, aber halt nur bis zu diesem Jahr, und ich glaube, die hatten nur noch einen Platzhalter für Casino Royale, das war dann der Film, der danach erschien. So, aber danach, alle Bond-Filme, die danach kommen, die hast du dann nicht mehr in der Collection drin, da musst du dann halt entweder die nächste Collection kaufen, wo alle drin sind, oder du holst dir die Einzelfilme dazu. Und so ist das dann halt auch bei vielen Filmen, wie jetzt zum Beispiel Planet der Affen war das damals der Fall. Oder jetzt bei S. Ich überlege die ganze Zeit, soll ich mir den jetzt kaufen oder warte ich darauf, bis der nächste Teil raus ist? Vielleicht kommt das ja in einer schicken Aufmachung, wo beide Filme drin sind. Oder
ja,
wo
Peter,
dann halt alle drei Planet der Affen drin sind.
Ja, Peter, du weißt doch garantiert, du weißt es doch eigentlich, dass da so eine Edition kommen wird. Das war doch klar. Also so bei Planet der Affen war es mir halt völlig klar, deswegen habe ich mir gar keinen Teil davon gekauft und habe mir dann schön zum Geburtstag vorletztes Jahr von dir einfach die Trilogie schenken lassen.
Also, weil du gewusst hast, dass ich dir die schenken werde.
Nee, das nicht, aber ich habe auf jeden Fall mir vorher keinen geholt, weil ich wusste, ja, es wird eine Trilogie, dann kommt irgendeine Edition raus und dann hole ich mir die. Und bei It ist ja das Gleiche, da wusste man ja, dass ein zweiter Teil kommt.
Dann aber bist du dir ja echt hundertprozentig sicher, dass die zusammen erscheinen werden?
Auf jeden Fall.
Okay.
Ey, da, bei sowas, das lassen die sich nicht durch die Finger gehen. Wirklich nicht. Also das war doch bisher immer so. Selbst zu den Avengers-Sachen gibt es auch irgendwelche Collections, wo dann irgendwie die Phase 1 drin ist und die Phase 2 oder nur alle Avengers-Teile.
Ja,
und
denk ich mir
auch,
ja.
Da denke ich mir auch, ja, ist Quatsch, braucht man ja nicht. Also weil das ist ja noch lange nicht zu Ende. Ne? Ja. Also immerhin kann man so in Phasen kaufen, das ist ja auch schon okay. Finde ich immer schwierig, aber man weiß es halt nie, weil irgendwann kommt wieder ein Reboot oder ein Remake und keine Ahnung. Ist schwierig, aber bei so Sachen, die als Trilogie geplant sind, da kann man auf jeden Fall warten, bis die Trilogie rauskommt. Oder bei It ist ja klar, dass es ein Zweiteiler ist.
Ja gut, das sind dann die in Anführungsstrichen Ausnahmen, aber so eine James Bond Collection, wenn du die einmal kaufst, die wird halt auf jeden Fall outdated irgendwann sein.
Das stimmt. Ich bin jetzt auch nicht so der größte James Bond-Fan, aber da lohnt sich eigentlich nicht. Also, klar, gut, ich glaube, die richtigen Fans sammeln alles und stellen sich alles davon in den Schrank.
Ja.
Von daher, das geht eigentlich immer nur cool bei so Leuten, wenn so Regisseure so eine Sammlung haben. Ne? Kubrick Edition, die ist ja auch ziemlich breit und dick. Oder die Alfred Hitchcock Edition, die finde ich auch cool. Da sind jetzt auch nicht alle seine Filme drin, aber schon wirklich so die wichtigsten.
Ja, die erfolgreichsten
aus England. Genau, da ist was alles, Vertigo und
die Vögel,
hier Fenster zum Hof und
Psycho,
alles, ich glaube Frenzy auch und alles mögliche.
Ja. Familiengrab.
Ja, also da sind über 20 Filme, glaube ich, drin, ne?
Ja, es sind 14.
14? Okay, oder über 20 Scheiben oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr, sehr viel.
Ja.
Ja, so ist das, aber das Schlimmste ist ja bekanntermaßen, wenn das Bier alle ist.
Ja, das auch.
Das und das Schlimmste am Sammeln ist auf jeden Fall, dass es halt so viel Kohle kostet.
Ja, und das Schlimme ist, wenn man zum Beispiel, man hat seinen Lieblingsregisseur, ja, und dann, der bringt für dich persönlich gefühlt nur geile Filme raus. So, und das mag ja noch nicht für jeden so sein, ne? Also viele werden dann sagen, oh, der macht gar nicht so tolle Filme. Der Verleih bzw. das Label überlegt sich, ja, bringen wir das jetzt in der Edition raus oder bringen wir nur eine scheiß Emerald raus oder bringen wir den nun vielleicht sogar nur auf DVD raus. Das nervt dann schon ein bisschen, wenn man dann, also mich zumindest, weil ich dann halt zum Beispiel von Lanthimos oder von Villeneuve, ich möchte alles in der schönsten Edition haben. Nicht unbedingt in der schönsten, aber in einer hochwertigen. Da fehlt mir jetzt bei Villeneuve beispielsweise noch Prisoners. Da will ich nicht das langweilige Steelbook haben. Da wollte ich lieber was so Richtung Filmarena, so ein fettes Digipack haben. Da ist zwar auch ein Steelbook drin, aber noch ein bisschen hochwertiger. Aber so bei Lanthimos beispielsweise, Dogtooth kriegst du nicht in der vernünftigen Aufmachung. Kineta gibt es nur auf DVD.
Ja, stimmt.
Ja, und da bist du dann halt auch so ein bisschen traurig, weil ich habe dann schon gerne einfach Schmuckstücke nebeneinander stehen.
Geduld, Gemach. Jetzt mit The Favorite ist der Lanthimos erstmal ins Gespräch gekommen, so in den Mainstream-Medien. Warte mal, die werden dann diese ganzen Sachen nochmal in Schick auflegen.
Okay. Dein Wort in Gottes Ohren.
Es fing ja schon an mit The Killing of a Sacred Deer, den es dann im Mediabook gab. The Lobster gab es in Deutschland, glaube ich, vorher nur auf DVD.
Ja, aber zumindest in Frankreich im schicken Steelbook.
Ja, ich habe, glaube ich, die britische Variante, da ist so ein Schuber. Pappschuber drüber. Ja. Immerhin. Aber in Deutschland gab es den nur auf DVD.
Richtig.
Und Killing of a Sacred Deer gibt es in Deutschland zumindest im Mediabook. Dann hoffe ich mal, dass bei The Favorite ähnlich eine schicke Version rauskommt. Und wenn die merken, er ist ja so ein bisschen als Hipster-Regisseur verschrien, ne? Wenn die merken, die Hipster kaufen den Scheiß, dann werden die auch von den älteren Filmen definitiv noch welche raushauen, weil, ne, wo Kohle zu verdienen gibt, ja, da sind die Verleiher und, ach, da sind die Unternehmen, alle Unternehmen, egal welche, sind da am Start.
Ja. Ich will es hoffen. Ja, aber ich glaube, so abschließend kann man sagen, es ist eine riesige Leidenschaft, die wir hier betreiben. Ich finde es immer wieder schön und ich freue mich immer wieder darüber, über ganz neuartige Editions. Ich bin schon sehr gespannt darauf, wie zum Beispiel die Suspiria Ultimate Edition aussehen wird. Da ist ja tatsächlich bis heute noch kein Bild von der Edition bei Amazon online gegangen. Der Start, der Verkaufszeitpunkt ist jetzt leider auch wieder um eine Woche, glaube ich, verschoben. Erscheint jetzt Anfang April. Die ist auch relativ kostspielig, aber dann ist halt auch zumindest, da ist eine UHD drin, da ist eine Blu-ray drin und da ist eine DVD drin. Und wahrscheinlich noch der Soundtrack, das wäre auf jeden Fall sehr schön, weil der sehr cool war, von Thom Yorke. Mhm. Aber da bin ich jetzt schon sehr gespannt, was da auf mich zukommt. Da habe ich jetzt einfach mal einen Batzen Geld hingelegt, weil ich den Film einfach geil fand. Das war für mich so eigentlich schon mein Lieblingsfilm von 2018. Und da war ich dann halt auch mal bereit, deutlich mehr auszugeben, als der Verstand es mir eigentlich zugestehen sollte.
Ja, Verstand hat ja nicht so viel zu tun oder zu suchen bei der Sammlerei, bei der Sammelleidenschaft. Ja, da ist das Problem, dass einfach jetzt der Umzug ansteht und ich das einfach ein bisschen unverantwortlich finde, mir da Editions für die jetzt für 80 holen. Wenn ich mir die für 80 hole, muss ich mir auch eigentlich Psycho holen für 130.
Ja.
Und dann muss ich mir auch noch das und dies und jenes holen und das ist eigentlich ein bisschen, es ist nicht so clever, wenn man so einen teuren Umzug vor sich hat oder beziehungsweise mittendrin ist. Deswegen habe ich mich da mal ein bisschen zurückgehalten. Hat ein bisschen die Vernunft gesiegt.
Ja, aber du hast ja schon eine Vorbestellung.
Ja, was? Da konnte ich nicht, weil es ist halt ein John Carpenter-Film und es ist halt The Thing und es ist einer meiner Lieblingsfilme und das ist halt voll geil.
Du hattest jetzt auch das moderne, die moderne Variante, ne? Also moderne Cover bestellt.
Ja.
Sehr gut.
Ja, weil das andere Cover kenne ich halt schon.
Ja.
Ja, und ich habe natürlich auch die Arrow-Version von The Thing, diesen dicken Packen da.
Ich habe das Steelbook, falls da jemand 100 Euro für bezahlen will, kann er mich gerne anschreiben.
Ja, ich mache jetzt hier keinen Marktplatz auf. Es ist auf jeden Fall ein Thema, über das könnte ich jetzt noch Stunden weiterreden. Ich habe das Gefühl, wir haben noch nicht mal einen Bruchteil unserer Sammlung besprochen.
Natürlich nicht.
Wir haben es nicht mal angerissen, das Thema. Und es gibt auch noch andere Labels, die man nennen könnte. Was wir machen können ist, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr Bock drauf habt auf das Thema oder sonst irgendwelche Einwürfe oder Auswürfe habt, dann kommentiert einfach, sagt so, ey, eure Sammlung interessiert uns oder was haltet ihr eigentlich davon oder dies oder das oder sprecht doch mal über das und das Thema. Wir schauen uns das zumindest erstmal an und dann beraten wir darüber und vielleicht machen wir das sogar. Und ja, ich weiß nicht, wie es aussieht nächste Woche, Peter, ob wir da einen Podcast machen können.
Liegt an dir.
Ja, ich habe Spätdienst und ich muss den Sperrmüll machen und es ist alles sehr, sehr schwierig. Und ich muss hier noch Nachmieter suchen für die Wohnung. Da kommen jetzt auch jeden Tag noch Leute vorbei, die sich die Wohnung angucken, damit ich den April nicht doppelt zahlen muss. Willkommen im Manus persönlichen Podcast über sein Privatleben. Naja, auf jeden Fall, das werden wir sehen. Jetzt erstmal am Donnerstag die aktuelle Folge und dann mal schauen, vielleicht machen wir eine Woche Pause. Danach geht es auf jeden Fall weiter. Wir hoffen, dass hier gefällt euch. Empfehlt uns weiter. Cinephil, Filmfressen auf Facebook, Filmfressen auf Instagram, Filmfressen auf YouTube. Cinephil ist unser Podcast. Vielen Dank, Peter.
Vielen Dank, Manu. Ich verabscheue mich auch.
Ja, tschö.
Ciao.